Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich würde jetzt denken, er gibt ein Zahl, oder? Weil er doch gesagt hat, es gibt eine Überbrückung und dass das wechselt. Es ergibt.
Wir warten noch, dass ein Paar sich da noch hinsetzt. Dann fangen wir an. Kann man uns verstehen? Kann man mich verstehen? Ja, wunderbar. Herzlich willkommen zur Lesung von Julia Jessen.
Hallo.
Julia Jessen wird Ihnen ihren neuen Roman Die Architektur des Knotens vorstellen. Sie hat bei uns im Kunstmann Verlag vor 3 Jahren mit ihrem Erstling Alles wird hell debütiert. Ich habe gerade gesehen, hinten am Büchertisch liegt sogar Alles wird hell, ihr erster Roman auch. Ich stelle Ihnen kurz Julia Jessen vor, sage 2, 3 Worte zum neuen Roman. Dann wird Julia Jessen Ihnen 2, 3 Passagen aus dem Roman vorlesen. Zwischendrin unterhalten wir uns ein bisschen über das Thema, über die Figuren. Und am Schluss können Sie, wenn Sie das Buch lesen möchten, es wie gesagt hinten am Bücherstand erwerben und es von der Autorin auch gerne signieren lassen. Willkommen, Julia.
Hallo.
Julia Jessen kommt aus Hamburg, hat viele Jahre als Schauspielerin gearbeitet, kommt aber aus einem sehr literarischen Haushalt, hat auch, glaube ich, immer schon geschrieben. Aber ich habe vorhin gerade erfahren, sie hat dann gedacht, wenn alle anderen schon schreiben, dann bringe ich die Stoffe mal auf die Bühne, über die Rampe, mache das auch physisch. Das hat sie mehrere Jahre gemacht, ist auch jetzt noch insofern mit Schauspiel beschäftigt, als sie Schauspieler unterrichtet in Präsenztraining und ist aber in erster Linie Schriftstellerin. Und mit ihrem zweiten Roman begeht sie Neuland. Der erste war sehr leicht, fantasievoll, hatte mit der Wirklichkeit immer mal wieder, aber nur sporadisch zu tun. Und hier habe ich das Gefühl, hat Julia Jessen dem Alltag der Wirklichkeit einen Stoff abgerungen, der uns allen relativ bekannt vorkommen dürfte. Es geht um eine noch junge Frau, eine Frau Ende 30, Mutter von 2 Kindern, das, was man so gemeinhin glücklich verheiratet nennt. Eigentlich ist diese Familie so geworden, wie man sich das erträumt. Beide sind berufstätig, beide haben einen großen Freundeskreis. Die Kinder sind erstmal wohlgeraten, machen viel Spaß, machen viel Arbeit. Es ist einiges los in dieser Familie und trotzdem ist es im Buch die Geschichte einer Trennung geworden. Und das geht schon am Anfang des Buches los. Ich glaube, aus dem allerersten Teil kommt jetzt auch die erste Lesungspassage.
Ja, das Ende des ersten Kapitels und das Kapitel, die Mutter ist im Spielzimmer und beobachtet ihre beiden kleinen Jungs, die eine ganze Stadt aufgebaut haben aus allem, was sich im Kinderzimmer befindet. Und sie haben sie aufgebaut, um sie kaputt zu machen und zu zerstören und zu bombardieren. Und es ist nachdem die Jungs das zerstört haben und alles durcheinander geschmissen haben, sitzt sie, Yvonne, jetzt in diesem chaotischen Kinderzimmer. Und dann lese ich das Ende dieses ersten Kapitels. Sie spielen wieder Musik im Radio. Die letzten aufgeregten Worte aus dem Radio bleiben bei mir im Kinderzimmer. Ihr Echo begleitet die selbstverständlichen Bewegungen meiner Hände. Ich erinnere mich nicht mehr, wann es angefangen hat, dass meine Gedanken so laut geworden sind. Wann es angefangen hat mit dem Gefühl von Abstand zu allem, was um mich herum geschieht. Die lauten Gedanken in meinem Kopf markieren diesen Abstand. Sie schieben sich unablässig zwischen mich und die Menschen, die Dinge, die Ereignisse. Sie halten mich fern, halten mich davon ab, zu wissen, was ich fühle und dann davon etwas zu tun oder zu sagen mit ihrem ständigen Hin und Her. Ich weiß nicht mal mehr, ob es meine Gedanken sind. Sie kommen plötzlich, zählen mahnend auf, was ich zu tun habe. Du musst noch einkaufen gehen. Wenn du jetzt in den Keller runtergehst, darfst du aber nicht vergessen, danach einkaufen zu gehen. Sie geben mir vor, was ich sagen sollte. Sag, dass dir die Blumen gefallen. Wiederholen es. Hast du dich für die Blumen bedankt? Bis ich es ausspreche. Danke für die Blumen. Weil mir nichts anderes mehr einfällt als das. Als hätte ich Angst, es zu vergessen, nicht mehr richtig zu funktionieren. Als wäre mir alles Selbstverständliche abhanden gekommen, auch meine Zurechnungsfähigkeit. Sie wiederholen laut, was ich schon gesehen habe. Die Kinder müssen aber mal Haare waschen. Kommentieren es, aber dringend, so als müssten sie mich irgendwie in der Welt da draußen halten, am besten jetzt gleich, noch vor dem Abendbrot, und verhindern, dass ich in mir versinke, zur Ruhe komme. Und wenn ich mich darauf einlasse, spalten sie es sinnlos auf, selbst das Alltäglichste. Soll ich es jetzt oder morgen tun? Warum will ich es nicht heute tun? Bin ich faul oder gelassen? Wahrscheinlich faul. Wäre ich gelassen, würde ich mich das nicht fragen. Bin ich überfordert? Wahrscheinlich. Blödsinn mit Haare waschen. Warum schaffen es andere ihren Kindern regelmäßig die Haare zu waschen? Ich bin zu müde. Von was? Ich habe es ja noch nicht mal geschafft, den Kindern die Haare zu waschen. Jeder Gedanke zerbricht verzweifelt in zwei Möglichkeiten und diese beiden Möglichkeiten dann in vier weitere, bis ich gar nichts mehr weiß. Und manchmal fassen sie den Irrsinn unter einer Überschrift zusammen, so als wäre mein Leben nur ein Bericht, eine Geschichte über bereits Geschehenes und nicht mein Leben. So treiben sie mich durch die Tage, reden auf mich ein, bis ich müde bin. Und je lauter sie werden, desto weniger weiß ich, was zu tun und zu sagen ist. Ich werde immer stiller. Die Sprache ist zu einer Mauer geworden, die ich nicht mehr zu überwinden weiß. Und die Bedeutung der Worte ist mir auch verloren gegangen. Ihre festgelegten Bedeutungen sind unzureichend geworden. Keines beherbergt Bilder, die davon erzählen könnten, die einfangen könnten, wie ich mich fühle. Ich bin ein heimlicher Mensch geworden. Einer, der sprachlos hinter einer Mauer haust. Ich wünschte, Jonas hätte meine Hand genommen. Nicht gedrückt, gehalten. Es fühlt sich an, als wäre ich neben das Leben gerutscht. Plötzlich sehe ich mich selbst, so als würde ich noch immer da im Türrahmen stehen. Sehe mich hier halbnackt in Unterhose und T-Shirt auf Knien zwischen kaputten Häusern und zerstörten Straßen sitzen, mit meinen idiotisch automatischen Händen Playmobil-Frauen, Ninja-Turtles und wilde Tiere sortieren. Ein Riese in einer zerstörten Spielzeugwelt. Eine Frau auf Knien, sortieren und ordnen. Ich weiß plötzlich, dass ich mich an dieses Bild erinnern werde.
Eine Momentaufnahme, wo diese Yvonne sich bewusst wird, dass eben doch nicht alles in Ordnung ist, dass sie ihre Gedanken nicht mehr sortiert kriegt, dass sie neben das Leben gerutscht ist. Das muss doch aber dann doch schon früher angefangen haben, dass ihr das jetzt plötzlich mal zum Bewusstsein kommt.
Ja, also ich glaube, das ist was.
Ja, frage ich.
Ich glaube, das ist so. Dass das, glaube ich, was ist, was so driftet und was so Einzug erhält. Und ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass welche verheerenden Auswirkungen Zeit haben kann, also dass Zeit einfach, dass Dinge sich verändern, Zeit verändert, Routine verändert und sie spürt dieses Lethargie, diese Apathie, sie spürt diese Veränderung und dass sie nicht mehr, sie fühlt sich nicht mehr in Berührung mit den Dingen, die Sehnsucht, ein Verlangen, also sich zu spüren. Wir haben vorhin darüber auch gesprochen, dass wir natürlich in unserem Alter auch, also wir sind uns immer über die Konsequenzen bewusst. Wenn wir wissen, wir schmeißen uns in die Badewanne und genießen, wie das Wasser überall hinspritzt, dann wissen wir aber, wir müssen das hinterher auch wieder sauber machen und deswegen tun wir das nicht. Dieses Wissen um Konsequenzen, Alltag sortieren, die Kinder zu haben, also etwas hat sich verändert und das schleicht, hat sich eingeschlichen und das ist spürbar und sie befragt sich dazu, aber dieser Moment, wo die Jungs eine ganze Stadt aufbauen und sie hat eigentlich gedacht, das ist so toll, jetzt hat man die Stadt fertig und sie hat damit gerechnet, die Kinder präsentieren jetzt diese Stadt und sagen so, guck mal, was wir hier gebaut haben. Und dann kommt der Papa und sagt, Mensch, das habt ihr ja aber super gemacht. Und dann sagen die Kinder, nee, wir haben die Stadt jetzt gebaut, um die zu zertrümmern. Und diese Lust, mit der die Kinder diese Stadt hemmungslos zerstören und sie haben sie stundenlang aufgebaut, nur um sie kaputt zu machen. Und dann auf die Frage sagt der eine Junge, was machen wir jetzt? Und dann sagt der andere Junge, wir bauen was Neues. Und da wird ihr so klar, dass diese Lust, diese Hingabe, auch was wieder einzureißen und komplett neu zu machen, dass das so wichtig ist, dass es im Leben diese Umbrüche gibt, aber dass sie nicht mehr die Freiheit besitzt, das zu machen. Und sie spürt aber, es findet ein Umbruch statt. Und die Frage ist, gibt man dem Raum, auch wenn man weiß, das wird schmerzhaft, oder verschließt man die Augen und sagt, nee, lass uns das mal lassen, das wird voll unbequem und wer soll das nachher aufräumen mit den ganzen Gefühlen und den ganzen, das wird alles ganz schrecklich, lassen wir mal. Aber sie begreift, dass dieser Umbruch kommt, ob sie es will oder nicht. Und entweder sie gestaltet den oder er wird was mit ihr machen. Also das begreift sie, das ist instinktiv, dass sie sich dem nicht wird entziehen können.
Das begreift man aber auch als Leser. Also als ich den Roman angefangen habe mit diesem starken Kapitel, wo man den Kindern zuschauen kann, wie diese Playmobil-Lego-Stadt entsteht. Man rechnet damit, dass die das kaputt machen. Ich habe aber auch sofort gedacht, wenn ein Roman so anfängt, ist es wahrscheinlich mit der Zerstörung dieser Spielzeugstadt nicht getan, sondern da steht möglicherweise eben eine ganze Existenz von einer Enddreißigerin und möglicherweise die Existenz von einer ansonsten intakten Familie auf dem Spiel. Ich habe dann aber auch gedacht, was für ein großartiger Anfang, aber da liegt die Latte auch schon ganz schön hoch. Wie wird das wohl weitergehen, wenn das mit so einer Intensität beginnt? Jetzt in der Stelle, die du gerade gelesen hast, rutscht die Eve auf Knien rum in diesen Trümmern und also es geht jetzt nicht nur mit Trümmer und Chaos weiter, aber sie hat ja keinen Plan, was an die Stelle dieses Alltags denn treten soll, oder?
Nee, es gibt kein und das ist eben das auch, was es so schwer macht, also für sie auch. Sie merkt diese Krise, diesen Umbruch, diese Veränderung und dass das, wie das Leben gerade stattfindet, nicht das ist, wie sie denkt, wie es sein sollte. Das, wofür sie steht. Also da, und auch das, was sie liebt, das möchte sie ja erhalten. Aber es ist ja nicht, es ist keine Frau, die geht und sagt, ich will ein anderes Leben, hier ist es nicht zu ertragen oder ich will einen anderen Mann oder die dann auch schon wüsste, ich gehe dann zu dem oder das ist es eben nicht, sondern sie geht, ich glaube, ich habe es ja geschrieben, aber es ist, ja, weil manche Sachen sich auch erst hinterher so einem wirklich klar werden, aber das Begreifen, es gibt Dinge, da, und deswegen ist diese Zerstörung auch so wichtig, ich glaube, sie begreift instinktiv, dass ein Loslösen und ein Verlassen und ein wirklich Chaos anrichten, also zertrümmern, notwendig ist, um überhaupt neu zu sortieren. Und dass es nicht damit getan ist, dass man jetzt mal so ein Wellness-Wochenende macht und mal wieder ein bisschen mehr spricht und dann auch noch ein bisschen Paartherapie oder so. Es ist was anderes, was sie so, sie versucht, das System, die Rollen, die sich festgefügt haben, das, wie man einander begegnet, die Sprache, die man über Jahre miteinander entwickelt hat, sie fragt sich, wie soll ich da aussteigen aus dieser Sprache? Diese Sprache ist mir so zu eigen geworden. Wie soll ich mit diesem Mann, wie soll ich dem begegnen, als ob er fremd wäre? Das funktioniert nicht. Aber es funktioniert natürlich in dem Moment, wo sich die Vorzeichen ändern, wo man den Tisch komplett abräumt. Also vorher schiebt man halt das Geschirr hin und her und sagt, Mensch, das können wir auch mal so stellen hier. Aber es ist halt immer noch die Flasche und immer noch das Glas. Was passiert, wenn ich es kippe und sage, komm, nimm mal ein neues Geschirr jetzt hier. Okay. So, das ist, glaube ich, das.
Zu welcher Stelle springen wir bei der nächsten Lesungspassage? Wo ist sie da?
Es gibt es gibt eine Situation, weil sie eben einen Weg geht, wo sie das Ziel nicht kennt und niemand begleitet sie auch auf dem Weg. Alle finden das ganz furchtbar und verantwortungslos. Und der einzige Trost, den sie findet, ist in einer Galerie. Das ist fast wie eine Kirche für sie, weil dann geht die Tür zu und da sind Bilder, die haben keine Antworten, die haben nur Fragen, versteht sie auch nicht. Mit Kunst kennt sie auch nicht aus, aber es tut ihr gut. Und es gibt ein Bild, Eva hysterisch, das hängt dort und es zeigt eine Frau, die steht und ihren Arm ausstreckt. Hinter ihr ist ein Haus und eine Menge Trümmer, die im Garten liegen. Und diese Frau ist im Begriff zu gehen, aber sie tut es noch nicht. Und dieses Bild, da flüchtet sie hin, nachdem sie ihren Mann verlassen hat und die Nacht im Hotel verbracht hat, weg von den Kindern. Und da lese ich einen kurzen Abschnitt. Und ich bin völlig falsch hier, sehe ich gerade. Moment. Ja, also sie betrachtet das Bild. Da ist sie hingegangen. Und sie betrachtet und fragt, was es ist, was sie so faszinierend findet an diesem Bild. Ihr Blick. Es sind ihre Augen, denke ich. Sie sieht durch mich hindurch. Ihr Blick ist nach innen gekehrt, leer und weich, offen. Ich bin aufgeregt, denn ich erkenne mich. Ich muss daran denken, wie ich gestern im Hotelzimmer gestanden habe, wie ich stand und Wasser getrunken habe. Offen. Ich sehe sie an und erkenne mich. Nicht mich natürlich, sie sieht kein bisschen aus wie ich, aber ich kenne das Gefühl, das zu ihrem Gesichtsausdruck gehört. Und ich habe noch immer kein Wort dafür. Ist das nicht merkwürdig? Manchmal, wenn ich Fotos von mir sehe, und dann habe ich das, dass ich denke, ach, so sehe ich aus, wenn ich diesen Blick habe, diese Haltung, so sieht das also aus. Während ich sie betrachte, neige ich meinen Kopf leicht nach links und hebe das Kinn etwas an. Mein Blick leert sich, ich kopiere sie, ich mache sie nach, ich bin ganz ruhig, stehe nur so da, lausche nach innen, versuche mich zu erinnern, was passiert, wenn ich so stehe, versuche herauszufinden, was sie tut und komme auf nichts, versinke nur in meiner Stille. Die lauten Gedanken schweigen. Und dann kommen die Bilder. Die Jungs am Boden kauernd, eine kaputte Stadt, ihr Lachen, eine Schüssel Kartoffelsalat, Jonas Rücken ganz nah, während ich im Wind stehe, die grüne Brotdose, meine zögerliche Hand, die ich nach seinem Rücken ausstrecke und die plötzlich eine Brotdose neben die Kaffeemaschine schiebt und immer wieder der Moment, in dem ich hinaus in den Wind trete. Wie ein Refrain, der Wind, der mich frontal trifft und meine Atemlosigkeit, die sich gut anfühlt. Sie legen sich übereinander, schieben sich zusammen wie eine Collage. Ich mache die Bilder nicht, ich denke sie nicht herbei, sie kommen einfach. Das ist es, denke ich, es ist ein Zuhören, es liegt begraben unter all den Gedanken, die auf mich einreden, unter all dem richtig und falsch, müssen und sollen, es ist eine Stimme ohne Klang, ohne Tonfall. Sie spricht aus den Bildern, die auftauchen, sie ist still und ruhig, mehr wie das Wissen um etwas als eine Stimme. Ich stehe ganz still, ich kann spüren, dass ich mich nicht rühren, nicht einmischen darf, sonst verschwinden die Bilder. Ich lasse sie kommen, lausche und es trifft mich wie ein Schlag. Zuhören, denke ich, sie hört zu. Ihr Ausdruck ist nicht leer, sie ist aufmerksam, aufmerksam. Deswegen liegen ihre Lippen in dieser leichten Spannung aufeinander, konzentriert. Gut, das ist das, was ich sehe. Ob es das ist, was das Bild sagen möchte, weiß ich nicht. Ich verstehe nichts von Kunst, aber das sehe ich und es tröstet mich, so wie mich als Kind Geschichten getröstet haben, in denen, wenn es kalt und regnerisch war, am Ende immer jemand heißen Kakao und Kekse gebracht hat. Es ist die Poesie, die mich tröstet. Das, was über dem Alltäglichen, hinter dem Bekannten liegt oder in ihm verborgen. Etwas, das außerhalb unserer Sprache existiert. Es tröstet mich, dass es existiert, dass ich mich daran erinnern darf. Dass ich mich daran erinnere. Ich darf es nicht wieder vergessen. Ich werde daran glauben müssen, darauf vertrauen müssen, weil alles andere gegen mich spricht.
Schön, sie versteht nichts von Kunst, aber sucht Zuflucht bei diesem Bild. Das Bild wird sie später, in der späteren Romanhandlung, sogar kaufen. Also hat sie doch nun beim Betrachten dieses Bildes, beim Entschlüsseln, was es bedeuten könnte, da ist sie schon dabei, sich tatsächlich zu sortieren, ohne jetzt genau zu wissen, ob sich daraus ein neuer Lebensweg anbahnt. Was mich beim Lesen auch erstaunt hat, sie ist natürlich, weil sie den Mut aufgebracht hat, Familie zu verlassen, die Kinder erstmal auf Distanz hält, dass sie aber trotzdem sie ist in der Lage, ihr Leben weiterzuführen. Sie arbeitet als Lehrerin, fand ich jetzt nicht selbstverständlich, dass sie in so einer Situation das
aber
weitermacht.
Sie hat ja Einbrüche.
Ja, sie hat, klar, aber sie hätte sich jetzt auch definitiv krank schreiben lassen können. Es finden, wie mir aufgefallen ist im Roman, sowieso einige Sachen nicht statt, die man so durchaus aus seinem Bekanntenkreis auch kennt, wenn Paare Schwierigkeiten haben. Man kann Therapeuten aufsuchen, das scheinen Yvonne und Jonas gar nicht in Erwägung zu ziehen. Der Beruf geht auch weiter, also es ist ganz schön mutig. Oder man kennt es vielleicht aus dem Alltag eher, wenn die Rollen vertauscht sind, wenn der Mann ausgebrochen ist und gedacht hat, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, daran ist man eher gewöhnt, dass der das dann durchzieht.
Ja.
Hast du das der Wirklichkeit abgeguckt oder hast du das jetzt einfach mal als mutwillige Versuchsordnung?
Ja, ich bin einfach der Versuch der Frau zu folgen und auf die Spur zu kommen. Also was bewegt sie? Also es hat sich dann sozusagen eins aus dem anderen auch entwickelt, weil sie, was bewegt sie und was braucht sie in dem Moment? Und das merkt man ja manchmal auch erst, wenn man in die Situation dann einsteigt, dass diese äußere Struktur dann eben auch hält, auch das Arbeiten und da drin zu sein, weiterzumachen, in dem Fall etwas ist, dass sie merkt, sie muss rausgehen und sich weiter bewegen und nicht im Hotelzimmer in der Bettkuhle versinken. Aber das ist dann auch durch die Situation und diesem Charakter und ihrer Einstellung geschuldet, weil sie ja etwas sucht und sich auf den Weg macht. Deswegen muss sie auf dem Weg gehen und sich bewegen und nicht, also sich da so selbst fühlen. Also es tut sie ja auch, aber jetzt ausschließlich.
Ja. Ich glaube, in der nächsten und dann auch schon letzten Lesungspassage sehen wir sie bei der Arbeit. Und es ist schon klar, sie ist, sie geht zur Schule, sie übt ihren Beruf aus, aber es schießt ihr neben dem, was da in der Schule alltäglicherweise passiert, auch alles mögliche andere durch den Kopf und daran lässt du uns teilhaben in der nächsten Passage.
Na, sie ist da eben ja schon von zu Hause weg und sie hat eine vierte Klasse, sie ist Grundschullehrerin und es ist eine ganze Menge an idealen Vorstellungen, grundsätzlichen Fragen, die sie ja gerade bewegt und die sie hinterfragt und wo sie sagt, wie haben wir eigentlich unsere Welt gebaut? Also welche Verabredungen haben wir? Wie funktioniert das ganze System? Wie funktioniert das Land, das Schulsystem, wie funktioniert das alles? Worum geht's eigentlich? Und das ist jetzt so ein Punkt, wo das, was in ihr arbeitet, was sie, ne, das ist auch dieses, wo man sozusagen sich selber fühlt und dann seinen Schmerz oder seine Ängste hat, aber hier trägt sie es natürlich raus und hier fängt es an, auch andere zu beeinflussen, also in die Beziehung, in die Arbeit mit einzufließen und zu einer Handlung und einem Verhalten zu werden. Eine kleine Sache noch vorweg, es kommt ein Maikäfer, es geht um Maikäfer und es gibt am Anfang des Buches ein Kapitel, da landet ein Maikäfer auf einer weißen Tischdecke und es ist wie so ein Gefühl, dass etwas Dunkles kommt und der ist so störend auf der Decke und sie nimmt eine Schüssel Kartoffelsalat und quetscht ihn und schält ihn auf den Käfer und zerquetscht ihn und es war einfach so ein Impuls, weil sie den weghaben wollte. Und das hängt ihr aber nach. Und danach ging das irgendwie, an dem Tag ging das alles los mit diesen Empfindungen. Und deswegen hat der Maikäfer immer bei ihr diese Bedeutung. Und so kommt es dann auch, wie es bei uns nun mal ist, dass sie dann auch im Unterricht den Maikäfer durchnimmt mit der vierten Klasse. Und die Referendarin ist auch mit dabei, Wiebke. Guten Morgen, sag ich. Offensichtlich übernimmt das die Gedankenstimme in meinem Kopf, die jetzt laut durch den Raum tönt. Das ist hilfreich. Es raschelt noch, ein Anspitzer fällt auf den Boden, ein mittelmäßig funktionierender Chor aus teils gemurmelten, teils gebrüllten Guten Morgen schallt mir entgegen. Über Maikäfer sprechen wir heute. Wiebke sortiert hektisch ihre Zettel und zieht dann interessiert die Augenbrauen hoch. Wir hatten's toll im Tierpark, sagt sie. Schön, antworte ich. Wer kennt ein Kinderlied vom Maikäfer, frag ich. Keiner meldet sich. Welches, fragt Paul. Das war ja meine Frage, Paul, oder kennst du mehrere? Paul schüttelt den Kopf. Keiner kennt ein Lied mit Maikäfern. Alle schütteln den Kopf. Einige tun so, als würden sie nachdenken. Ich kann das sehen. Und heute macht es mich wütend. Wenn jemand noch denken kann, dann ihr. Also lasst gefälligst diesen Schwachsinn, möchte ich rufen. Kennt denn jemand Maikäfer? Flieg, frage ich und singe den Anfang des Liedes vor. Jetzt gehen alle Finger in die Luft, fast alle. Vierte Klasse. Und das mit dem um die Ecke denken, das ist nach wie vor ein Problem. Oder ist es eins geworden? Die meisten denken nicht. Sie warten einfach nur kurz ab, ob ihnen was einfällt, ob die richtige Antwort irgendwo im Kopf abgespeichert herumliegt. Maikäfer, flieg, kennen Sie. Irgendwas mit Maikäfern sagt ihnen nichts. Es fällt mir immer häufiger auf. Ich bekomme viele richtige Antworten und immer weniger Gedanken zu hören. Kann uns das jemand vorsingen? Helene meldet sich gedankenverloren. Als sie merkt, dass sie sich meldet, zieht sie erschrocken ihre Hand zurück. Aman meldet sich. Ausgerechnet Aman, super. Leg los, sag ich und lächle ihn an. Maikäfer, flieg, dein Vater ist im Krieg, deine Mutter ist in Pombeerland, Pombeerland ist abgebrannt, Maikäfer, flieg. Aman singt laut und seine Hände wischen dabei auf dem Tisch umher. Pombeerland, ich möchte ihn küssen. Zum ersten Mal seit Tagen muss ich lächeln. Etwas sagt mir, dass ich aufpassen muss, dass daraus kein hysterischer Lachkrampf wird. Das war schön, Aman. Was genau ist für dich Pombeerland? Ein Supermarkt. Er nickt nachdenklich, während er spricht. Oder ein Kiosk, da gibt's ja auch die Chips. Und der ist abgebrannt? Im Krieg brennt alles ab, sagt Aman. Aman muss es wissen. Aman kann ein Lied davon singen, sagt die Stimme in meinem Kopf. Oh, die Stimme ist auch noch witzig. Eigentlich heißt es ja Pommerland, ruft Wiebke mit übertrieben gedämpfter Stimme von der Seite und zieht dabei leicht den Kopf ein, wie eine Schildkröte. Hat sie Angst? Kürzen? Hat sie Angst, dass ich das nicht aufkläre? Der erste jungfräuliche Gedanke heute Morgen und sie grätscht dazwischen. Was sind Pommern? Fragt Aman. Ich überlasse es Wiebke, das aufzuklären. Als es mir zu ausführlich wird, sage ich, in manchen Versionen heißt es aber auch Pulverland. Aman hat sich getraut zu singen. Er hat eine wunderbare Erklärung gehabt, eine selbstgebastelte. Und alles, was er jetzt hört, ist, dass die falsch war. Das geht mir auf die Nerven. Pulverland, wiederhole ich laut. Damit ist tatsächlich ein Land gemeint, in dem Krieg ist. Also dort, wo mit Pulver geschossen wird oder in dem alles zu Pulver zerfällt. Wie auch immer. Also auch die Supermärkte. Mir gefällt das Pombeerland, Aman. Für die Kinder, die heute hier leben, sind wir bestimmt das Pombeerland. Danke, Aman. Er strahlt. Dankeschön.
Ich habe ein Zeichen gekriegt, dass die Zeitung ist und stimmt auch.
Die sind jetzt extra hierher gekommen.
Ach toll. Ach,
danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.